Also ein gutes Sicherheitsunternehmen aus meiner Sicht erkennt einfach, dass es als ein Dienstleister oder weil es eine Dienstleistung anbietet, das ein zentrales Produkt, wenn man es jetzt einmal so plakativ sagen möchte, der Mitarbeiter ist.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wir hatten ja in der Folge 33 und 34 schon mal einen Auslandsbezug. Ihr erinnert euch, da haben wir den Herrn Liebler gehabt, der in China tätig ist, und heute haben wir wieder einen Auslandsbezug. Und zwar etwas näher aus Österreich begrüßen wir heute den Alexander Herrmann, der dort an der Uni tätig ist. Hallo, Herr Herrmann.
Grüß Sie, Herr Zitzmann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war jetzt nur eine ganz kurze Vorstellung. Sagen Sie uns bitte mal selber ein bisschen was privat, was Sie da beruflich so machen.
Also, wie schon gesagt, mein Name ist Alexander Herrmann. Ich bin 29 Jahre alt, gebürtig hier aus Nürnberg. Bin 2009 dann nach Innsbruck, Tirol emigriert, wenn man so will.
Und was machen Sie da so beruflich?
Also, beruflich bin ich aktuell als Doktorand an der Universität Innsbruck im Fachbereich Angewandte Psychologie unter dem Professor Dr. Glaser tätig und beschäftige mich vorrangig mit Forschung und Projekten für meine Promotion. Mein Forschungsschwerpunkt ist eben das private Sicherheitsgewerbe, dort vornehmlich Arbeitsbelastung und Gesundheit. Gelegentlich arbeite ich noch selber an der Front und gebe auch selbstständig vermehrt Kurse als psychologischer Einsatztrainer und Coach für Sicherheitsfirmen, also zu Themen wie Deeskalation, Umgang mit Betrunkenen, effektive Kommunikation etc.
Psychologie und private Sicherheit hat jetzt erstmal, da hat es was miteinander zu tun, aber beruflich erstmal nicht. Wie sind Sie denn da in die private Sicherheit gekommen?
Also mein Weg in die private Sicherheit war, denke ich, eher standardmäßig, das heißt absolut zufällig. Ich habe während dem Studium eine Nebentätigkeit gesucht, bin dann über einen Kollegen, der im Kampfsport involviert war, zur Türsteherei gekommen. Das habe ich dann relativ schnell aber wieder sein lassen, das hat mir nicht so taugt. Dann hatte ich mir das Gewerbe aber eigentlich schon irgendwie im Wickel. Bin dann zu einer recht, ja, guten Firma in Tirol gekommen, die sich hauptsächlich im Bereich Veranstaltungsschutz befasst. Und hatte dann das große Glück, eigentlich neben den normalen Festeln und Objektschutzaufgaben die ganzen großen Events mitbetreuen zu dürfen, sprich Hahnenkammrennen, das Skispringen in Innsbruck, das Air and Style, dergleichen. Und das hat mir dann eigentlich nur mal losgelassen. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile seit 7 Jahren für die Firma tätig.
Was gefällt Ihnen da an der Tätigkeit, dass Sie da dabei geblieben sind?
Also generell gefällt mir sehr der Abwechslungsreichtum, die Dynamik und auch die starke Kollegialität, die man hat in der Beschäftigung. Gerade im Veranstaltungsschutz ist das, denke ich, der Fall. Und ja, als Psychologe, gefällt mir besonders, dass die Arbeit eigentlich alle Facetten der Psychologie umfasst, wenn man so möchte. Also man hat einmal dieses Arbeiten halt mit Menschen im Team, mit Klienten, mit Gästen und so weiter. Dann arbeitet man viel natürlich für Menschen, also sozusagen die beiden Sonnenaspekte unserer Tätigkeit. Aber man hat es auch drin, dieses Arbeiten eigentlich gegen Menschen, also dieses gegen Straftäter, gegen Gewalttäter, gegen Störer, dergleichen mehr. Das finde ich spannend, dieses Gesamtpaket. Und dann natürlich Kommunikation, Deeskalation sind jetzt nur einige offensichtliche psychologische Ansatzpunkte. Tatsächlich ist eigentlich fast alles im Dienst Psychologie und das kann eigentlich keine andere Tätigkeit aus meiner Sicht und das reizt mich sehr.
Ja, das ist auch das, was ich in meinen Seminaren den Leuten immer sage. Psychologie ist im Endeffekt das wichtigste Thema. Wenn ich jemanden dazu bringe, freiwillig rauszugehen, brauche ich ihn nicht rausschmeißen. Wenn ich ihn freiwillig dazu bringe, mich nicht anzugreifen, brauche ich keine Notwehr. Also von daher ist die Psychologie immer vorgelagert, und nur wenn irgendwas schief läuft, dann kommen wir hier ins Recht rein.
Da stimme ich Ihnen zu, ja.
Was finden Sie denn nicht so gut an der Tätigkeit?
Ja. Also die Branche kämpft, denke ich, mit vielen Problemen, was ich sehr schade finde und was unsere Branche eigentlich oft in einem schlechten oder zumindest verzerrten Licht irgendwie erscheinen lässt, obwohl sie auf der anderen Seite zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit, was ja, denke ich, unbestritten eines unserer höchsten Güter ist, in die letzten 20 Jahre nicht mehr wegzudenken ist. Also wenn es gerade darum geht, Arbeitsbedingungen, soziale Ansehen, die Entlohnung, die Ausbildung, das sind, denke ich, nur einige Stichworte. Aber ja, die arbeitspolitische Situation jetzt hier zu debattieren, wird, glaube ich, den Rahmen sprengen.
Sie sagen gerade finanzielle Situation. Das ist natürlich für uns jetzt spannend. Was verdient man denn da in Österreich so die Stunde als in Anführungszeichen normaler Sicherheitsmitarbeiter?
Also der Kollektivvertrag, sprich der Mindestlohn, ist jetzt im Veranstaltungsschutz nach meinem Wissen der letzte Stand 8,60 Euro.
Okay, also dann nimmt sich's nicht viel mit den Deutschen.
Nein, ich denke, die Situation ist generell recht ähnlich.
Ja.
Prekär.
Gut. Jetzt haben Sie gesagt, für Ihre Promotion machen Sie hier eine psychologische Forschung im privaten Sicherheitsgeber. Was wollen Sie denn da forschen? Was ist da der Sinn dahinter?
Ja, vielleicht darf ich kurz die Geschichte dazu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe eben im Rahmen vom Studium damals noch ein mehrmonatiges Praktikum beim Zentralpsychologischen Dienst der Bayerischen Polizei in München gemacht. Schöne Grüße an Herrn Dr. Schmalzel an der Stelle. Und konnte da eben Einblick in so polizeipsychologisches Arbeiten und das polizeipsychologische Anwendungsfeld erhalten. Und eben die Polizeipsychologie hat mich eigentlich während des Studiums schon immer interessiert. Und danach ging es dann ans Masterarbeitsthema finden und Masterarbeit schreiben. Und mit diesen ganzen Eindrücken irgendwie mit der Polizei und eben aus dem privaten Gewerbe im Rücken, ist mir dann aufgefallen, dass es eigentlich kein Pendant zur Polizeipsychologie gibt. Also so eine Sicherheitsdienstpsychologie oder private Sicherheitsdienstpsychologie, wie auch immer man das dann nennen möchte, gibt's eigentlich nicht. Und dem Thema habe ich mir dann in meiner Masterarbeit erstmals ein bisschen gewidmet und versucht, es eigentlich seitdem weiterzuführen, weil es für mich eigentlich erstens auf der Hand liegt, zweitens eigentlich fast paradox ist, dass die Erkenntnisse der Psychologie oder auch speziell jetzt aus der Polizeipsychologie überhaupt nicht für den privaten Sektor nutzbar gemacht werden oder für ihre Relevanz überprüft wird, obwohl ja unser Tätigkeitsfeld natürlich nicht ident ist, aber in vielen Bereichen doch sehr ähnlich ist. Und man könnte einfach, es gibt da Potenziale und Erkenntnisse, die man da einfach übertragen könnte oder nutzbar machen könnte. Und ja, gleichzeitig gibt es tolle Forschung im Polizeisetting, die halt nie im privaten Sicherheitssetting durchgeführt wurde. Und im deutschsprachigen Raum sind mir bisher keine Kollegen, also andere Psychologen bekannt, die sich irgendwie dauerhaft solchen Fragestellungen gewidmet hätten. Und ja, falls es die gibt übrigens, bitte melden. Also kurz gesagt, das private Sicherheitsgewerbe aus meiner Sicht braucht auch eine Vertretung in der Forschung und Unterstützung. Und ja, würden sich wahrscheinlich viele Potenziale erschließen lassen. Und da es das schlicht und ergreifend nicht gibt, habe ich mir gedacht, dann gehe ich selber an.
Ja, macht absolut Sinn. Was für Forschungsprojekte wurden denn da schon umgesetzt in dem Bereich?
Also neben meiner bereits angesprochenen Masterarbeit, da haben wir so ein Arbeitskompetenzmodell entwickelt. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Ging einfach darum zu schauen, jemand, der als Security arbeitet, jetzt vor allem im Veranstaltungsbereich und der sehr erfolgreich ist, sprich wenig Widerstände hat, das über Jahre straffrei und mit noch bestehender Motivation ausübt. Wie schafft er das? Was hat er für persönliche Kompetenzen, Skills, vielleicht auch Dispositionen? Was bringt er mit? Im Sinne so Personalauswahl, wie könnte man das fassbar machen? Das haben wir uns ein bisschen angeschaut. Dann letztes Jahr habe ich mit einem Kollegen eine Studie zu Uniformwirkung von privaten Sicherheitsdiensten durchgeführt. Das war ein bisschen vor dem Hintergrund interessant, dass es eben sehr viel Forschung zur Polizeiuniform gibt. Und auch aktuell hier in Bayern ja die letzten Jahre eben die Diskussion war durch diese Angleichung an die Kollegen bundesweit eben von grün zu blau. Ja. Gab es da dann wieder irgendwie Forschung, wurde halt heiß diskutiert. Aber diese, gerade bei privaten Sicherheitsdienstleistern sind die Uniformen sehr willkürlich, wenn man so will, oder sehr, sehr unterschiedlich. Und da gibt es eigentlich keinerlei Forschung dazu. Und dann weiß man aus der polizeipsychologischen Uniformforschung auch, dass gewisse Uniformtypen oder Merkmale die Kommunikation und den Umgang mit der zivilen Bevölkerung positiver oder negativer gestalten können oder da zumindest einen Einfluss drauf haben. Also wenn man so Widerstand, Folgsamkeit oder auch Kompetenzwahrnehmung nimmt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der private Sicherheitsdienst in der Bevölkerung eher ambivalenter wahrgenommen wird, was auch die Forschung irgendwie zeigt, und der Polizeiberuf doch noch eher positiv besetzt ist, dann wäre die Frage, hat dann nicht vielleicht sogar die Uniform im privaten Bereich noch eine viel wichtigere Rolle, dass man sich da Gedanken macht, wie die aussehen sollte.
Dienstkleidung, klar, dass der eine oder andere dann denkt, ist jetzt was Tolles, weil hinten riesengroß Security draufsteht. Gibt es da auch Forschung mit Waffen, wie das ist? Das ist also auf den Waffenträger, wie das wirkt oder auf den Gegenüber, wenn der jetzt bewaffnet, Schlagstock oder irgendwelche Waffen bei sich hat?
Also wie gesagt, im Polizeisetting gibt es da einiges dazu. Auch wie die Uniform auf den Träger wirkt, wie da das eigene Verhalten eigentlich beeinflusst wird, verändert wird. Gibt es ja diese ganz berühmte Studie von Zimbardo, dieses dieses Prison Experiment, gibt es auch einen Film dazu, glaube ich, wo dann das erforscht wurde. Aber eben fürs private Setting sind mir keinerlei Studien bekannt. Also diese Uniformstudie, die wir jetzt gemacht haben, soweit ich weiß, eigentlich die einzige, die das jemals so gemacht hat.
Nee, weil ich kenne es aus der eigenen Erfahrung, so mit Paare 20, Dienstkleidung, Schusswaffe, Geld- und Wehrtransport, da kann man sich natürlich ganz toll vor.
Ja.
Und das kann natürlich dann ganz schnell irgendwie ins was Falsches umschlagen. An was arbeiten Sie denn da aktuell in dem Bereich?
Also aktuell läuft eine Pilotstudie zur Erfassung der Arbeitsbedingungen, also so psychische Belastungen und Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im privaten Sicherheitsgewerbe. Die läuft vor allem in Österreich. Die wird da eben durch die Arbeiterkammer Wien und die Gewerkschaft wieder unterstützt und mitgetragen. Wir erfassen auch Daten in Deutschland, also zum einen zufällig, zum anderen auch bewusst. In Deutschland kam aber leider außer zu Verdi bisher kein Kontakt zustande, obwohl es hier viel mehr Interessen und Berufsverbände gibt und ja die Branche immer vielfach größer ist. Das hoffe ich, dass das vielleicht in der Zukunft sich da noch was ergibt, weil wir dann natürlich auch Daten hier hätten, wo es darum geht, was mit denen passieren kann.
Gut, wenn jetzt der Podcast ausgestrahlt wird, wird sich das sofort verzehnen.
Wäre wünschenswert,
ja. Genau. Ja, welche Ziele verfolgen Sie denn damit langfristig? Was wünscht sich da für die Zukunft des Gewerbes?
Also jetzt vielleicht, um diese Pilotstudie nochmal aufzugreifen, da würde ich eben gern die Arbeitssituation wissenschaftlich abbilden und ein bisschen in den Fokus rücken, weil es ist ja eigentlich interessant, es gibt für die meisten Tätigkeiten, die es so gibt, irgendwelche wissenschaftlichen Daten oder Gesundheitsdaten über die Mitarbeiter. Für die private Sicherheit gibt es die nicht, vor allem im deutschsprachigen Raum nicht. Und hinzu kommt eigentlich, dass gerade in der arbeitspsychologischen Forschung der Polizeiberuf als einer der stressreichsten und forderndsten Berufe überhaupt charakterisiert wird und es eigentlich unzählige Arbeiten gibt über Burnout oder sonstige gesundheitsrelevante Aspekte. Ob das jetzt aber fürs private Gewerbe auch gilt, das weiß man eben nicht. Und an diesem Defizit würde ich eben ganz gerne arbeiten.
Nee, klingt sehr spannend, weil ich denke, da gibt es garantiert genug Situationen, sei es jetzt Türsteher, sei es Einlasskontrolle bei Großveranstaltungen, wo es dann so Drucksituationen geben kann, wo hier wirklich definitiv psychologische Spannungen da sind. Sie sind ja selber eben Psychologe und im Nebenjob hier im Bereich Veranstaltungen tätig. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Was hat Ihnen das Ganze gebracht soweit?
Ja gut, es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, für die Psychologie einerseits habe ich mich entschieden, weil also quasi die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Finanzieren tut es mir hoffentlich auch mal. Ja. Ich denke, da ist einfach der Facettenreichtum in uns Menschen und die Erkenntnis irgendwie, dass man gar nicht so viel immer so bewusst beeinflussen kann, wie man das gerne hätte. Das hat mich irgendwie an die Psychologie fasziniert. Der Brückenschlag jetzt ins private Sicherheitsgewerbe war ja so jetzt nie geplant und ich kann jetzt auch nicht irgendwie jedem Sicherheitsmitarbeiter jetzt ein 5-jähriges Psychologiestudium empfehlen. Aber ich denke, es hat halt, die Kombination ist das Interessante. Und mir persönlich hat es jetzt eine sehr nutzbringende Verknüpfung gebracht von eben praktischen Inhalten und eben diesen theoretischen psychologischen Inhalten, die, denke ich, so nicht viele Kollegen im Gewerbe haben und die ich auch gern weitergeben möchte und auch weiter vertiefen möchte. Ich denke, das ist diese Kombination, die es für mich recht reizvoll macht.
Ich denke, es ist auch Ziel dieser Podcast-Folge, den Leuten klarzumachen, dass Psychologie eben ein sehr wichtiger Aspekt der Tätigkeit im privaten Sicherheitsgewerbe ist. Oft wird immer der Fokus auf Recht und Dienstkunde und Technik gelegt und Psychologie, naja, das macht man so nebenbei. Und diese ganzen Geschichten mit Körperhaltung, Mimik, Gestik, diese ganzen Sachen, die da eben mit drin sind, dass man die einfach mal ein bisschen sich bewusst macht, dass das ganz massiv das Ganze beeinflussen kann. Ich denke, das ist schon ein wichtiger Aspekt.
Ja, den sind auch nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall. Ja. Ich möchte jetzt nicht, dass das irgendwie überscheint, aber...
Ja, aber wie wir es vorhin schon gesagt hatten, wenn ich mit jemand deeskalierend umgehen kann, dann kommt es vielleicht zu keiner Strafe, ich muss den nicht vor euch festnehmen oder sonst irgendwas. Ich habe eine viel entspanntere Tätigkeit, als wenn ich dann eher einen Streit habe und zum Schluss Messer im Bauch oder Erzmesser im Bauch oder mich dann keinem geholfen ist hinterher, logischerweise.
Ja, definitiv.
Was für eine Qualifikation würden Sie unseren Hörern empfehlen? Sie haben ja vorhin im Vorgespräch gesagt, in Österreich gibt es gar nicht wirklich so eine Einstiegsqualifikation wie hier in Deutschland. Das heißt, das macht jede Firma so Freestyle.
Genau,
was richtig. Das ist das Minimum, was Sie den Leuten empfehlen würden.
Also generell denke ich, dass alle fundierten und irgendwie anerkannten Weiterbildungs- und Qualifikations- oder Qualifizierungsmöglichkeiten im Gewerbe nützlich und wichtig sind. Ich denke, zum einen wertet es eben unseren Berufsstand von innen und von außen her auf. Wir haben ja die Möglichkeit, zusätzlich Handlungskompetenzen zu erwerben, die wir auf jeden Fall brauchen für den Abwechslungsreichtum, den wir einfach haben in der Tätigkeit. Also oft sind ja diese unvorgesehenen oder auch sehr fordernden Aufgaben im Arbeitsalltag. Und wir kommen halt einfach weg von diesem Vorwurf, der, denke ich, in Deutschland gleich ist. Du bist doch nur Security, weil du sonst nichts kannst oder weil du zu blöd für was anderes bist, stehst jetzt halt da und vermisst mir einen Abend oder solche Geschichten. Da kommt man einfach weg durch diese Professionalisierung, durch Weiterbildung und anerkannte Dinge. Außerdem finde ich, zeigt es ganz deutlich, dass wir unseren Sicherheitsauftrag oder überhaupt diese Sicherheitsthematik einfach auch ernst nehmen als Mitarbeiter und als Dienstleister. Und das sind gerade Themen, die ja manchmal oft von Auftraggeberseite oder arbeitspolitischer Seite da ein bisschen angezweifelt werden können. Wenn man diese nach dem Lowest-Bid-Prinzip und solche Stichworte da auspackt, fragt sich dann immer, wo welchen Stellenwert dann wirklich die Sicherheit hat. Ich kann da jetzt in Deutschland nichts konkret, da kenne ich mich einfach zu schlecht aus. In Österreich gibt es zum Beispiel mittlerweile ein Studium an der FH Wien, FH Campus Wien, integriertes Sicherheitsmanagement, könnt ihr vielleicht empfehlen. Ist auch jedes Jahr nicht zu unterschätzender Prozentsatz an deutschen Studenten, die da studieren.
Und in Krems, glaube ich, gibt es auch noch was.
In Krems gibt es noch was, ja. Also das, denke ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen und sonst...
Ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatz, weil es ist jetzt natürlich von oben herunter. Ich denke, es ist jetzt eher für den nicht, in Anführungszeichen, normalen Mitarbeiter gedacht, dass er ein kleines Studium macht. Da wäre natürlich erstmal eine Grundlagenqualifikation eher sinnvoll. Ja, jetzt haben Sie einen speziellen Blickwinkel, weil Sie es eben, in Anführungszeichen, nicht hauptberuflich machen. Was macht denn aus Ihrer Sicht ein gutes Sicherheitsunternehmen aus?
Also ein gutes Sicherheitsunternehmen aus meiner Sicht erkennt einfach, dass es als ein Dienstleister oder weil es eine Dienstleistung anbietet, das ist ein zentrales Produkt, wenn man es jetzt einmal so plakativ sagen möchte, der Mitarbeiter ist. Weil es ist ja eigentlich, in jeder anderen Branche ist irgendwie klar, wenn ich kein vernünftiges Produkt habe, wenn mein Joghurt schlecht schmeckt, dann werde ich langfristig keinen Erfolg haben, ja, und keinen Profit haben. Und beim Dienstleistungsunternehmen ist ja eben dieses Zentralprodukt der Mitarbeiter. Und deshalb sollte aus meiner Sicht ein gutes fortschrittliches Sicherheitsunternehmen in seine Mitarbeiter investieren. Da kommt natürlich immer, ich habe so Gespräche schon öfter geführt mit Arbeitgebern, kommt natürlich immer der Vorwurf oder der auch irgendwo gerechtfertigt ist, ich kann jetzt nicht in meine Mitarbeiter investieren, wir haben so hohe Fluktuation, der ist mir in einem Monat wieder weg oder in zwei und dann habe ich das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Das ist ein bisschen so ein Teufelskreis, weil man aus der Forschung eigentlich weiß, dass gerade so Weiterbildungen und Investments in die Mitarbeiter eine langfristige Mitarbeiterbindung fördern und auch die Arbeitsmotivation fördern, und zwar als einer der Hauptfaktoren. Und ich weiß auch, dass das Lohnniveau und dieses Lowest Bid, wenn wir schon angesprochen haben, dass das vielleicht als Arbeitgeber oft nicht so leicht zu stemmen ist, so Weiterbildungen. Ich kenne aber aus eigener Erfahrung doch die eine oder andere Firma, die diesen Spagat schaffen, also es ist schon irgendwie möglich.
Aus meiner Erfahrung ist auch so, dass es sinnvoll ist, den Mitarbeiter zumindest zum Teil an den Kosten zu beteiligen. Wenn der Arbeitgeber alles zahlt, dann ist es für den Mitarbeiter in Anführungszeichen nichts wert. Und die Gefahr ist groß, dass er die Prüfungen nicht schafft. Also von daher bin ich da immer für so eine halbe-halbe Lösung. Dann haben beide was davon. Und wie Sie sagen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil wenn ich die Leute nicht motiviere, indem ich ihnen Chancen aufzeige, dann werden die schnell wieder weg sein. Und dann, weil sie schnell wieder weg sind, zeige ich keine Chancen auf. Das macht natürlich definitiv keinen Sinn auf Dauer. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht in der Sicherheitsbranche ändern? Ein paar Aspekte haben wir ja schon angesprochen.
Also jetzt gerade, wenn ich nochmal über Österreich sprechen darf, aus meiner Sicht müsste man da eine gesetzlich geregelte Mindestausbildung haben, die Hand und Fuß hat und in einem vernünftig zeitlichen Rahmen irgendwie aufgespannt wird. Wir haben das eben nicht, diesen Paragraph 34a wie in Deutschland.
Ich unterbrechen darf, haben wir in Deutschland auch nicht, weil der 34a ist einfach zu wenig, aber
okay. Aber es gibt zumindest etwas. Es gibt zumindest etwas. In Österreich gibt es eigentlich gar nichts, außer irgendwie das sauberen Leumund und die Volljährigkeit. Gibt es da in dem Sinn keine Voraussetzungen. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass es eine EU-weite Regelung gibt. Also Deutschland und Österreich sind eben im EU-Vergleich unter dem letzten Drittel, also unter die Schlusslichter, was Voraussetzungen, Ausbildung, Qualität und Regularien in der privaten Sicherheitswirtschaft angeht. Gibt es übrigens eine sehr lesenswerte Studie dazu von Mark Button von der Universität of Portsmouth. Heißt Assessing the Regulations of Private Security Across Europe. Und da hat er eben so ein Ranking gemacht von den EU-Mitgliedern. Mhm. Und da ist Spanien Spitzenreiter, was ich jetzt persönlich so auch nicht erwartet hätte. Und die haben zum Beispiel rund 260-stündige Ausbildung, theoretisch und praktisch, die jeder Mitarbeiter absolvieren muss. Okay. Ich denke, das ist natürlich jetzt sehr weit weg, aber wenn es da irgendwie eine EU-weite Einlevelung gibt, wäre ich großer Fan davon. Also sicherlich ja nur ein Bereich, wo irgendwie Veränderung wünschenswert und notwendig wäre. Aber
ja, das ist doch schon mal ein sehr interessanter Aspekt. Was haben Sie jetzt selber für ein Ziel? Was wollen Sie jetzt da erreichen mit Ihrem Studium in der Sicherheitsbranche in dieser Kombination?
Also ich möchte eben nicht nur dem Sicherheitsgewerbe irgendwie eine Stimme verleihen in der Forschung. Ich möchte einfach irgendwie Forschungsergebnisse und Erkenntnisse fördern, weil ich denke, die können vielfältig positiv eingesetzt werden, sei es für die Arbeitnehmervertreter, um irgendwie Tarifverhandlungen zu führen, um die Probleme wie Fluktuation oder was irgendwie angehen zu können. Und ja, eben in Österreich, ich denke, vielleicht kommt irgendwann einmal die nächsten Jahre so eine gesetzliche Mindestausbildung. Man wüsste jetzt ja gar nicht, wo das ansetzen soll, weil man ja gar nicht weiß, was hat der Mitarbeiter eigentlich in dem Gewerbe für Anforderungsprofil, was für Bedürfnisstruktur, was brauchen die? Und ja, darum möchte ich da einfach langfristig irgendwie ein Fundament legen und einfach Erkenntnisse einfach von Forschungsseite mithelfen, dass sie sich vielleicht in eine gute Richtung bewegt.
Sehr schöner Ansatz. Ja, Herr Herrmann, damit kommen wir zum Ende des Podcasts. Fazit ist, in Österreich schaut es auch nicht anders aus als in Deutschland, was die Probleme anbelangt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war das Interview mit Alexander Herrmann und nochmal an von mir die Bitte, beteiligt euch an seiner Studie. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die uns allen zugutekommen kann in der Sicherheitsbranche. Den Link werde ich in den Shownotes verlinken und auch nochmal auf Facebook. Also da bitte mitmachen, das ist wirklich eine feine Sache. Vielen Dank, euch eine schöne Woche, bis nächsten Montag, alles Gute und tschüss.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.